Also ihr habt euch für den Kirmesgottesdienst einen sehr herausfordernden Text ausgesucht. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Wir hören Worte aus Matthäus Evangelium 22. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat miteinander, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten, und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand. Du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Und als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir eine Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silberkroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen von ihm ab und gingen davon. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und dass du auch mit diesem Wort in unser Leben, in unsere Zeit hineinredest. Damit wir es hören und verstehen und umsetzen, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns die Herzen öffnest und die Ohren, dass wir hören, dass wir verstehen, dass du mir die Gnade schenkst, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Zu allen Zeiten, unter allen Regierungsformen und allen Königen und alles, was es gab, waren Gläubige herausgefordert, entgegen den Umständen auf Gott zu vertrauen. Das lesen wir im Alten Testament, lesen wir im Neuen Testament. Und wir machen selber einen erheblichen Schritt in die Freiheit, wenn wir begreifen, dass unser Leben mit Gott, unser Wandel mit Gott, weder von einem politischen System und auch nicht von der Stimmung abhängt, mit der wir morgens aus dem Bett steigen. Ja? So wie Theo Lehmann einst sagte: ich wäre ein Teppich, da könnte ich morgens liegen bleiben. Auch gibt es noch kein Gesetz bei uns, das uns verbietet, die Bibel zu lesen oder zu beten. Wir müssen nur zwei Gesetze überwinden, das Gesetz der Schwerkraft und der Trägheit. Okay? Und ihr Lieben, manchmal muss man auch die Arschbacken zusammenkneifen, da wird das Gehirn besser durchblutet, tatsächlich. Ja, also, ja, Jesus verlangt den Gegenstand der Sachfrage, um die es geht, die Steuermünze, und er fragt, wessen Bild und Aufschrift. Auf der Vorderseite des Denars ist das Brustbild des Kaisers mit Lorbeerkranz, auf der Rückseite die Göttin Pax. Die vordere Umschrift lautet: Tiberius, Caesar, Divi, Augusti, Filius, Augustus. Und auf der Rückseite Pontifex, Maximus. Und die Fragesteller kennen diese Münze. Sie gehört zu ihnen zum Alltag, weil sie innerhalb des Römischen Reiches leben. Es ist ein Zahlungsmittel, was ganz gängig ist, aber seine Eigenarten hat. Denn hier ist das Wort Gottes auch wieder interessant bis ins Detail. Jesus verlangt nicht irgendeine Münze, er verlangt die Steuermünze. Und die unterscheidet sich von dem anderen Geld, was im Umlauf war. Zum Beispiel konnte man die Tempelsteuer nicht mit der römischen Steuermünze bezahlen. Deswegen gab es die Geldwechsler. Die hatten schon ihren festen Platz dort. Die mussten das Geld vorher umwechseln. Aber jetzt kommt der eigentliche Hammer. Die Münze mit dem Abbild des Kaisers durfte nicht als Zahlungsmittel für einen Besuch im Bordell oder einer öffentlichen Bedürfnisanstalt verwendet werden. Warum? Weil das den auf der Münze abgebildeten Kaiser beleidigt. Die Münze durfte nicht verwendet werden, um damit ins Bordell zu gehen oder auf die Toilette. Das heißt, die Münze ist mehr als ein Zahlungsgegenstand. Die Münze erhält ihre Bestimmung durch ihre Prägung. Und die Antwort Jesus zielt genau darauf hin. Er sagt: Gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und gebt Gott zurück, was ihm gehört. Und auch diese Antwort ist bemerkenswert, weil im Urtext tatsächlich steht: zurückgeben. Gebt Gott, was Gottes ist, sagt Jesus, und genauso seid ihr das Ebenbild Gottes. Gebt dem Kaiser sein Geld und Gott euer Leben. Als Ebenbild Gottes dürfen und sollen wir eben die Herrschaft Gottes zur Geltung bringen. Das soll unser ganzes Leben, soll dem gewidmet sein. Das heißt übrigens nicht, dass ich sauber trenne, auf der einen Seite die Welt und Politik und auf der anderen Seite Kirche und Christsein. Das hat Kirche über die Jahrhunderte manchmal falsch verstanden. Auch bis heute gibt es Leute, die das falsch verstehen. Es gibt hier keine Trennung. Beide Bereiche haben immer etwas miteinander zu tun. Das heißt, wenn ich das Ebenbild Gottes geben soll, was Gottes ist, dann ist die ganze Welt sein Eigentum. Und Jesus ist gekommen, Gottes Herrschaft über diese Welt auszurufen. Ihm gehört meine Hingabe, mein Leben und mein Sterben und keinem anderen. Wir sind also von Gott geprägt. Und egal unter welchem politischen System, wir leben unter der Herrschaft Gottes. Und das kommt schon mal zu Spannungen. Ja, einige von euch haben das schon lange vor der Wende erlebt, zu DDR-Zeiten, ja, sind herausgefordert worden. Es kommt immer zu Spannungen da, wo du im Reich Gottes unterwegs bist und ein weltliches System daneben existiert. Im Sommer 89 war ich mit einer Jugendgruppe in Erfurt unterwegs. Ich war damals Praktikant bei einem Evangelisten. Kannte mich in Erfurt noch nicht so aus. Und wir haben dann uns einen Platz gesucht, wo wir evangelisieren können. Hatten einen Stuhl dabei von der Pantomime. Und dann sind wir durch Erfurt getobt. Und dann war ein schöner Platz. Fischmarkt. Große Häuser. Vor das eine Haus haben wir uns gestellt. Den Stuhl hin. Lobpreis, Pantomime. Ich auf den Stuhl. Mini-Predigt. Wieder runter vom Stuhl. Stehen schon zwei Polizisten vor mir. Wollen meine Auftrittsgenehmigung sehen, die ich nicht hatte. Als die alle meine Daten aufgenommen haben, kam ein anderer Mann und zeigte mir irgendeinen Klappausweis. Ich vermute mal Stasi, ich konnte es nicht erkennen. Und brüllte mich an, ich soll ihm folgen. Und bin mit ihm gleich in das Haus hinter uns. Also wir standen vor dem Haus, ja, rein. Und dann ist er mit mir durch verschiedene Treppen und Gänge. Irgendwann standen wir vor einem Zimmer, sagte, warten Sie her. Ich gewartet, dann ging die Tür auf und in dem Raum standen zwei Männer mit Schlipsjacke, hochrotem Kopf und ich kam rein und die brüllten mich sofort an. Sag mal, spinnen Sie? Was fällt Ihnen denn ein? Genau unter unserem Fenster. Und ich, das war eine Außenstelle von der Stasi. Und die erste Frage war, wer ist Ihr Auftraggeber? Und ich in meiner Naivität, Jesus. Da wurde der noch wilder, das Gespräch ging eine ganze Weile hin und her. Und dann wollten die wissen, wie ich dazu gekommen bin. Und dann hat Gott Gnade geschenkt. Ich konnte denen tatsächlich ohne Unterbrechung erzählen, wie ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Nach vielen anderen Fragen dann stürzte der eine quer durch den Raum, riss den Vorhang auf und brüllte mich wieder an, kommen Sie rüber! Ich rüber und dann zeigte er auf das Haus gegenüber, da standen so, stehen so zwei tönerne Figuren aus Stein, irgendwelcher, der heilige Roland, irgendwas. Und der brüllt mich an, den einzigen Heiligen, den ich akzeptiere, der steht da drüben. Und dann haben sie mir gedroht mit einer Gerichtsverhandlung und ähnlichen und so, aber die DDR war kurze Zeit Geschichte, genau. Bevor wir mit dem Thema jetzt weitergehen, möchte ich einen kurzen Einschub machen. Bei allen, auch notwendigen, politischen Diskussionen. Vergesst eure Prägung nicht. Wir sind Botschafter Gottes. Bei allen notwendigen politischen Diskussionen vergesst niemals eure Prägung. Wir repräsentieren das Reich Gottes. Achtet darauf, dass ihr nicht verbittert werdet. Im Psalm 19,15 lesen wir, lasst die Worte meines Mundes und das Reden meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Und auch der sehr bekannte Spruch aus Sprüche 4,23, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Es ist in diesen Tagen so wichtig. Es gibt so viele Filme, die ich mir angucken soll, auch von Christen, die ich geschickt bekomme. So viel an Zeug, wo das Herz verbittert werden kann. Und ihr Lieben, Verbitterung ist keine Lösung. An Verbitterung festzuhalten, ist das Gleiche, als würde jemand Gift trinken, in der Hoffnung, jemanden anders zu schauen. Wenn wir auf die Geschichte dieser Welt schauen, sehen wir Königreiche, die gekommen und gegangen sind, Könige und Kaiser, die sich für Götter hielten, und wir sehen in der ganzen Weltgeschichte, dass Gott noch immer über allem regiert, auch wenn wir manche Zeitepochen nicht verstehen können. Die Bibel gibt uns dafür ein sehr konkretes Beispiel. Als Abraham von Gott gesegnet wird und den Zuspruch erhält, sein Volk wird zahlreich sein und ähnliches, gibt Gott noch eine andere Aussage dem Abraham. Er sagt ihm nämlich, dein Volk wird 400 Jahre in Gefangenschaft sein, als Sklaven. Was wollte Gott dem Abraham hier sagen? Die Lösung ist ziemlich einfach. Gott wollte Abraham hier sagen, dein Volk wird 400 Jahre in Gefangenschaft sein. Stellt euch vor, die hätten nach 23 Jahren demonstriert. Eine Demo, Gewerkschaft gegründet, was auch immer. Was wäre passiert? Nichts. Aber im Hintergrund passierte etwas. Der Umsturz des ägyptischen Systems und die daraus resultierende Freiheit der hebräischen Sklaven begann mit einem kleinen Baby. Die hebräischen Hebammen sollten alle männlichen Geborenen in den Nil werfen. Die erfanden einen Haufen lustiger Ausreden, warum das nicht geht. Die hebräischen Frauen sind so stark, wenn wir kommen, haben die schon entbunden und ach ja, ne? Und so wurde Little Mose geboren. Ein kleines Baby stürzt das ägyptische Königreich. Das Bühnenbild, was Gott durch die Bibel verwendet, ist immer wieder Schwachheit. Jeglicher Umsturz in der Bibel, jegliche Veränderung begann im Verborgenen, im Kleinen. Was war die Folge? Als Mose versuchte in seiner eigenen Kraft das System zu stürzen, als er 40 Jahre alt war. Er musste fliehen in die Wüste. Warum? 400 Jahre hat Gott gesagt. Der Zeitpunkt Gottes war noch nicht gekommen. Aber was ist passiert, als der Zeitpunkt dann da war und Gott einen veränderten Mose, der nicht mehr auf seine eigene Kraft vertraute, aus der Wüste zurückholte? Das Volk konnte im Triumphzug begleitet von gewaltigen Wundern in die Freiheit geführt werden. Wir lernen aus dieser Geschichte und aus anderen, dass Gott seine Pläne hat mit dieser Welt, mit Regierungen und auch mit unserem ganz persönlichen Leben. Aus der Weihnachtsgeschichte ist uns der Vers bekannt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Offenbar hat Gott Zeitabschnitte in dieser Welt, mit uns, mit deinem Leben, mit Regierungen. Wie begann die Wende in Ostdeutschland? Mit Gebet im Verborgenen. Dann wurde es immer größer und der Staatsapparat konnte es nicht mehr aufhalten. Und dann kam der 9. November, ja, diese legendäre Pressekonferenz. Junge Leute, kann man immer noch anschauen bei YouTube, gebt Günter Schabowski ein und feiert. Günter Schabowski, leicht verwirrt in der Pressekonferenz, erklärt oder gibt gerade bekannt, dass die Reisebeschränkungen für DDR-Bürger aufgehoben sind. Und mitten hinein fragt ein anwesender Journalist, ab wann? Und du siehst in diesem Video, wie Schabowski seinen Zettel nimmt und offenbar nicht weiß, was er sagt. Ab jetzt. Als Christ mit einem wachen Geist kann man nur noch eins sagen: Gott hat seine Hand im Spiel gehabt an diesem Abend. Ich sage euch warum. Generell. Nicht am 8. November und auch nicht am 10. und auch nicht am 12. November. Gott ist verliebt bis ins Detail. Er wollte den 9. November. Es war der 51. Jahrestag der Reichskristallnacht. Vor 51 Jahren haben die Deutschen sich am jüdischen Volk versündigt. Nach 50 Jahren, sagt die Bibel, ist das Erlassjahr, wird die Schuld vergeben. Und im 51. Jahr hat Gott uns Ostdeutschen die Freiheit geschenkt. Es musste der 9. November sein, ihr Lieben. Das ist ein Zeugnis Gottes, dass er die Weltgeschichte und dein Leben noch immer in der Hand hat. Vergiss das niemals. Die Sklaverei wurde beendet, weil Christen sich dagegen gestellt haben und mit Weisheit und Geschick das englische Parlament ausgetrickst haben. Wenn ihr Zeit habt, guckt euch den Film an, Amazing Grace. Ein cooler Film, und du siehst, wie sie in einer Nacht- und Nebelsitzung das englische Parlament austricksen, mit irgendeinem fadenscheinigen Grund ein Gesetz zur Abstimmung bringen und die Sklaverei ist beendet. Natürlich ist wichtig, was in der Bibel steht. Manchmal ist auch wichtig, was nicht in der Bibel steht, ihr Lieben. Ja, ja. Wir lesen nämlich in keinem der vier Evangelien, dass Jesus gegen das politische System gepredigt hätte. Und wir lesen in keinem der Paulusbriefe, selbst die, die er als Gefangener geschrieben hat, dass Paulus die Christen auffordert, sich gegen das politische System zu erheben. Deswegen gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott gehört. Und jetzt steht hier ein dickes Aber. Aber gebt dem Kaiser nicht, was Gott gehört. Gebt dem Kaiser nicht, was Gott gehört. Als meine liebe Frau und ich noch unverheiratet unsere Zukunft, die Vielzahl unserer Kinder planten, legten wir bereits fest, dass unsere Kinder nicht zu den Pionieren gehen, nicht zur FDJ. Wir wollten unsere Kinder nicht dem Kaiser geben. Ganz klare Aussage, wir haben 88 geheiratet, die Frage hat sich für uns selbst erübrigt, dann 89 war die DDR-Geschichte, ja. Auf dem Propagandaslogan der SED 1975, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, antwortete Pfarrer Brüsewitz mit dem Spruch, ohne Sonnenschein und Gott geht das ganze Volk bankrott. Und so war es. Missernten und es ging den Bach runter. Auch mit den Ernten. Wann immer eine Regierung meint, ohne Gottes Hilfe ein Land regieren zu können, wird Chaos und Niedergang die Folge sein. Und genau das erleben wir auch heute in unseren Tagen. Wir haben eine Regierung, die fast alle ihren Amtseid ohne Gott abgelegt haben. Und das ist eine ehrliche Sache. Sie waren ehrlich, okay? Warum sollten sie einen Amtseid mit Gott ablegen, wenn sie nicht an Gott glauben? In ihrer Sache waren sie ehrlich. Sie glauben an ihre eigene Weisheit und wir erleben wieder Chaos und Niedergang. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Dazu eine Anweisung von Paulus an Titus. Titus 3, ja. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt, Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, allen Sanftmut beweisen gegen alle Menschen, denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Dass ich heute anders ticke, anders glaube, anders unterwegs bin, hat nur etwas damit zu tun, dass ich zum lebendigen Glauben an Gott gekommen bin. In meinem früheren Leben ohne Gott war ich blind, wie jeder andere auch, der ohne Gott blind ist. Und ich habe noch niemanden gesehen, der einen Blinden verurteilt, weil er keine Farben sehen kann. Wir haben es mit Blindenleitern zu tun, die Gott nicht kennen und dadurch Chaos verursachen. Dass wir als Christen anders ticken, anders glauben und die Inhalte des Lebens anders bewerten, dass Gott uns die Augen aufgetan hat über unsere eigene Schuld und Versagen, dass wir Vergebung bekommen haben, können wir einzig und allein nur der Gnade Gottes zuschreiben und nicht unserer eigenen Weisheit und unserem eigenen Vermögen. Deswegen haben wir als Botschafter Gottes nicht das Recht, über Menschen, die Gott nicht kennen, schlecht zu reden, sie zu verleumden oder lächerlich zu machen. Bei allen notwendigen politischen Diskussionen vergesst eure Prägung nicht. Wir sind Botschafter Gottes. Und nein, wir müssen nicht zu allem Ja sagen. Wenn zum Beispiel an den Schulen gefordert wird, dass die Kinder Bücher lesen sollen, die ihr nicht wollt, dass sie die lesen, irgendwelche Teams eingeladen werden in der Schule, um über heutige gängige Sexualpraktiken zu reden, erhebt euch, verbündet euch als Eltern, gründet Gebetskreise und marschiert in die Schulen. Geht gegen diese Dinge an. Seit unsere ersten Kinder in die Schule gegangen sind, waren meine Frau und ich Elternsprecher. Ich war 15 Jahre lang Elternsprecher. Wann immer der Posten zu besetzen war, meine Frau und ich sofort die Hand gehoben. Ich sage euch jungen Leuten, die es noch vor euch habt, es ist ein super Posten. Du sitzt an der Schnittstelle zwischen Lehrern, Eltern und Kindern. Ja, machst doch Klassenfahrten mit, das volle Programm. Und wir haben in der Zeit wirklich Wunder erlebt, gute Gespräche, ja, und konnten immer wieder auch von Jesus erzählen, dass Verrückteste, was ich erlebt habe, war, ich war dann Schulelternsprecher am Melanchthon-Gymnasium in Bautzen, ja. Also Jürgen Werb, Abschluss 8. Klasse, 9. Klasse abgehauen aus der Schule, strohdoof, ja. Inzwischen Schulelternsprecher für das ganze Gymnasium. Und dann ruft der Direktor eines Tages an und sagt, Herr Werb, ich habe völlig vergessen, Sie für morgen einzuladen. Morgen kommt der Kultusminister von Sachsen mit seinem ganzen Ministerium, wir haben doch eine Sitzung mit Ihnen, können Sie kommen? Und ich in meiner Naivität, ja, hinsetzen und klug gucken kann ich. Bin ich dahin, in die Schule, niemanden gesehen. Treffe ich jemanden, die sollen treffen sein, ja, oben in der Aula, im Feiersaal. Ich hoch, Tür auf, ein Riesenbankett. Und ganz vorne im Präsidium, Direktor, Kultusminister, neben Direktor Platz frei, Schülersprecherin und das ganze Ministerium. Und ich rein, mich da unten hingesetzt, so wie früher in der Schule, schön verstecken, ja. Direktor sieht mich, sagt, Herr Wert, kommen Sie mal nach vorne. Wie früher. So, ich nach vorne, sitze dort und dann ging es über dieses Thema Schule und dieses Thema. Auf einmal ging es um Melanchthon. Und Melanchthon war ja auch ein Zeitgenosse Luthers. Und zum Thema Glauben wird uns jetzt der Herr Wert was sagen. Leute, ich wusste nicht, was ich rede, ich habe einfach drauf groß erzählt, wie ich mit meinem kaputten Leben durch Menschen, die an Gott geglaubt haben, Ermutigung erlebt habe. Ich konnte denen die ganze Lebensgeschichte erzählen. Als das Ding zu Ende war, bin ich mit butterweichen Knien aus dem Saal raus. Ich sag dir eins, wenn Gott will, dass du irgendeinem Politiker die Botschaft Gottes bringst, sorg dich nicht drum, der bringt dich dahin. Die neuen Anordnungen während der Corona-Zeit haben uns am Anfang aufgeschreckt. Die Frage war, wie soll das gehen? Aber wir sind zu Gott gegangen, wir haben gebetet und Gott hat uns Strategien gegeben, Ideen, Kreativität geschenkt. Die Gemeinden, auch wir haben technisch aufgerüstet. Die erste Online-Predigt aus der Lutherkirche Chemnitz hat dazu geführt, dass eine meiner Schwägerin geschieden, mehrfach Beziehung kaputt, eigentlich ein seelisches, kaputtes Wrack. Die erste Online-Predigt, Jens Öhme, Lutherkirche, hat dazu geführt, dass meine Schwägerin in ihrem Wohnzimmer auf die Knie gegangen ist und ihr Leben Jesus gegeben hat. Ihr Lieben, der Teufel wollte es böse machen, aber Gott macht es gut. Zu unserem Bibeltag in Bautzen monatlich kommen 30 Leute. Den ersten Bibeltag online haben 350 Leute gesehen. Wir haben die Veranstaltungen so verändert, dass wir am Ende mehr Leute erreicht haben als vorher. Wenn ihr es nicht schon tut, fangt an, für die Menschen in der Regierung zu beten. Warum? Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig betet, im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen, euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott, aufrichtig unseren Menschen, unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein, so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch Herr Habeck, auch Annalena Baerbock, auch Ricarda Lang, auch Olaf Scholz. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich habe früher immer gedacht, ich soll für die Regierung beten, dass die christlicher wird und dann gute christliche Entscheidungen trifft. Inzwischen bin ich alt genug, um zu verstehen, dass manche Gebete von mir nicht in der Weise erhört werden. Aber eins habe ich gelernt. Betet, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. In der Zeit, wo ich für einen anderen Menschen bete, wo ich ihn vor Gott hinhalte, mit der Bitte, ihn zu segnen, ist mein Herz nicht in der Lage, den anderen zu verurteilen. In der Zeit, wo ich für einen anderen bete, kann ich ihn nicht verurteilen. Und mit Verurteilen haben wir so unsere Probleme, ganz normal. Kirchenwoche, Pegau, 90er Jahre, wir hatten so Stress mit Neonazis, die immer abends in die Kirche kamen und Bambule gemacht haben. Und in einmal war ich dran mit Lobpreis, stehe vorne mit der Gitarre, diese Truppe Neonazis kommt wieder rein, junge Männer, junge Frauen setzen sich hin. Und wisst ihr, in jungen Jahren, manchmal ist man ja von Größenwahn geplagt oder verwechselt Mut mit Leichtsinn. Ich denke mir, ich setze mich hin auf die Truppe, damit ich dann eingreifen kann, falls sie stören, ja. Manchmal ist man ja wirklich irgendwie, okay. Regina Regel, Pastorin, geht vor zum Predigen. Ich setze mich hinter diese Neonazis. Und mitten in der Predigt sehe ich, wie einer von denen eine Spraydose hat. und dem hohen Sitzenden ins Gesicht sprühen will. Und ich so reflexartig die Dose weggenommen, aus der Kirche, im Mülleimer und mich wieder hingesetzt. Dann stand er auf und die sehen halt aus, manche wie sie aussehen, ja, so schön, ihr wisst schon, ne? Groß und kräftig. Stand er auf, noch zwei mit ihm, kamen zu mir an meinem Platz vorbei und sagten, wir warten auf dich nachher draußen. Und ich so, Und das haben die noch zweimal gemacht während der Predigt und immer an mir vorbei, wir warten auf dich nachher draußen. Und ich habe überlegt, wie komme ich heil von der Kirche bis ins Pfarrhaus, ja. Habe ich meine dicke Bibel, dachte ich, stecke ich vorne rein, Wort Gottes soll ja schützen. Dann dachte ich, Gott, mach's kurz und schmerzlos. Schmerzlos wird nicht gehen, mach's kurz. Die verrücktesten Gedanken. Inzwischen war Regina vorne fertig mit Predigen und macht einen Aufruf, wer ein neues Leben mit Jesus beginnen will, soll nach vorne kommen. Und aus dieser Truppe stehen drei Mädels auf, gehen Richtung Altarraum und ich in meinem Adrenalin hoch, Puls 200, stürze hinter den Mädels her und schnauze die an auf halbem Weg. Wo wollt ihr denn hin? Und die eine sagt, beichten. Ich meine, das war eine evangelische Pastorin, die hat nicht über Beichte geredet, ja. Sag ich, was wollt ihr? Beichten, was wollt ihr beichten? Und dann sagt die eine, wir wollen das machen, was die Frau gerade sagt, unser Leben Jesus geben. Oh, sag ich, Entschuldigung, bitte, Entschuldigung. Dreh mich um, winke eine Mitarbeiterin, das Gespräch war im Laufen. Inzwischen stehe ich auf den Altarstufen, dreh mich wieder um, steht der Typ vor mir. Wir warten auf dich nachher draußen, ja. Jetzt stehe ich mit ihm auf Augenhöhe, lege meine Hand auf seine Schulter und sage, und, gehen wir jetzt raus? Und wie ich meine Hand auf seine Schulter lege, macht es bei ihm. Er fängt dann zu weinen und sagt, meine Mutti ist vor 4 Jahren an Krebs gestorben. Mein Vater ist Alkoholiker und schlägt mich täglich. Ich bin gar kein Neonazi. Aber es ist die einzige Gruppe, die sich um mich gekümmert hat. Kannst du mir helfen? Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Er kam am nächsten Tag im Einzug in die Kirche und fragte, wie man Freitag im Alkohol braucht. Ihr Lieben, das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich irgendeinen Menschen verurteilt habe, der vor mir steht. Ob der links oder rechts ist, ob der schwul ist, transgender, ist mir völlig egal. Ich sehe nur noch Menschen, die Jesus brauchen. Und das ist meine Aufforderung an uns heute. Gott möchte, dass wir nicht in, sondern unter den Umständen in seinem Frieden sind. Manche von euch haben unter dem sozialistischen System und einer gottlosen Regierung an ihrem Glauben festgehalten. Manche von euch haben einen Preis bezahlt und durften die Ausbildung nicht machen, die sie machen wollten und ähnliches. Aber ihr habt die Fahne des Glaubens, die Ehre Gottes hochgehalten. Und keine Regierung, keine Verschwörung ist in der Lage, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Die Münze mit dem Abbild des Kaisers durfte nicht als Zahlungsmittel für einen Besuch im Bordell oder einer öffentlichen Bedürfnisanstalt verwendet werden, weil es die darauf abgebildete Person beleidigt. Ihr Lieben, wir leben zur Ehre Gottes. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sagt das Wort Gottes. Darum gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott euer Leben. Amen. Und wir danken dir, dass du Herr bist über Raum und Zeit, und dass du zu allen Zeiten der Herr warst und dass es zu allen Zeiten Männer und Frauen gegeben hat, die dir vertraut haben. Bis hin zum Feuerofen, bis hin zum Martyrium, bis hin zur Verbannung. Aber all diese Männer und Frauen, die vor uns festgehalten haben, sind ein Zeugnis dafür, dass es sich lohnt, egal unter welchen Regierungsformen wir sind, an dir festzuhalten. Weil am Ende steht, dass du wiederkommst. Dass du in der Lage bist, uns durch schwere Zeiten durchzutragen und dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen können. Von dem, was wir heute Morgen gehört haben, was unwichtig ist, nimm weg, aber was wichtig ist für unser Leben, für unseren Alltag, bewege weiter in unserem Herzen. Amen.